Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Und heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Die sind ja immer sehr beliebt, weil wir Menschen aus der Szene vorstellen und dann auch ein bisschen besser kennenlernen, als wir sie möglicherweise vorher kannten. Und Harald Schrapers sagt über ihn augenzwinkernd, er ist Deutschlands härtester Spielekritiker. Ob das stimmt und ob wir dieses Klischee so stehen lassen können, das werden wir nach dem Gespräch wissen. Wer heute bei mir ist, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, du bist Chefredakteur der Spieldoch, du bist Rezensent und in der Spiel des Jahres Jury und eine interessante Persönlichkeit aus der Szene. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, lieber Udo Bartsch. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, der Harald hat es tatsächlich mal in einem Podcast beim Spiel des Jahres Podcast, also in eurem ureigenen Medium, hat er dich mal als Deutschlands härtesten Kritiker vorgestellt. Was macht so ein Label mit dir?
Also tatsächlich höre ich das gerade zum ersten Mal. Anscheinend habe ich den Podcast nicht gehört.
Du warst zu Gast in dieser Sendung.
Echt? Mist. Da kann ich mich jetzt nicht rausreden. Ich glaube, das ist ein Witz. Müsste Harald jetzt genauer definieren, was er damit meint. Wahrscheinlich spielt das darauf an, dass ich in der Spielbox nicht die allerbesten Noten gebe. Dass ich eine 8 oder 9 gebe, kommt eher selten vor. Aber man kann, glaube ich, nicht messen, wer jetzt der härteste ist. Und ich strebe das auch nicht an, der härteste Kritiker zu sein. Ich habe einfach einen bestimmten Maßstab entwickelt, schon von Anfang an. Und das ist eben der Maßstab, nach dem ich bewerte. Und ich denke, es ist nicht richtig, bei jedem Spiel zu sagen, dass es ganz toll ist. Denn es geht ja eben darum, dass man die Rezension schreibt für die Leute, die eventuell diese Spiele mal eines Tages spielen und kaufen. Und denen ist nicht geholfen, wenn ich 80% aller Spiele toll finde.
Kannst du deinen Maßstab benennen? Weil in der Tat ist es so, du hast es gerade gesagt, in der Spielbox, wenn du eine Note vergibst, dann ist die manchmal oder oft ein, zwei Stufen schlechter als die von anderen. Ich habe keine statistische Erhebung, ist ein rein subjektiver Eindruck. Aber legst du einen härteren Maßstab an oder hast du andere Kriterien? Also wonach vergibst du deine Noten oder wie wählst du deine Bewertungen aus?
Möglicherweise ist es auch gar nicht so sehr anders. Möglicherweise ist meine Zahlenskala einfach ein bisschen tiefer angelegt. Und wenn bei mir eine 6 steht, dann meine ich genau dasselbe, wie wenn bei anderen Rezensenten und Rezendentinnen eine 7 steht. Ansonsten, ich würde sagen, eine 6 ist noch immer kein schlechtes Spiel. Aber wir leben eben in einer Zeit des Überflusses. Und eine 6 ist eben nicht herausragend und deswegen will ich es auch nicht als herausragend verkaufen. Eine 6 ist schon völlig okay, das Spiel ist gut gemacht. Ich würde es auch immer spielen und wenn es wer spielen will, bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich brenne eben nicht darauf. Und um da drauf zu brennen, oder wenn ich auf ein Spiel brenne, dann würde ich eine höhere Note vergeben. Aber eben, wenn man schon sehr viele Spiele gespielt hat in seinem Leben, dann brennt man eben auch nicht mehr auf jedes.
Ich habe vor einigen Monaten hat der Nico Wagner bei Twitter über ein Spiel gesprochen und sagt, das ist eines von diesen vielen seelenlosen Euro-Titeln. Das ist ja so eine Phrase, die man bei Euro-Spielen oft hört und die oft auch stimmen. Und dann wurde in einem Tweet darunter ihm irgendwie vorgeworfen, kann es einfach sein, dass du zu viel spielst und deswegen möglicherweise das gar nicht mehr als tolles Spiel wahrnimmst. Ist das möglicherweise so, dass wenn man viel spielt, dass man dann sich schwerer oder schlechter begeistern lässt? Oder hast du einfach einen dadurch vielleicht distanzierteren oder kritischeren Blick? Oder wie hat sich das, wie hängt das zusammen miteinander?
Schwer zu sagen. Also meine Freundin sagt, ich bin generell wenig zu begeistern oder nicht so leicht zu begeistern. Es liegt also vielleicht an mir. Ich denke auch, klar, es hat was damit zu tun, wenn man nicht so viel spielt. Das erlebe ich in öffentlichen Runden, wo ich eben auch hingehe. Da sind Leute erstmal viel begeisterter von Spielen, wo ich sage, naja, alter Hut oder den Mechanismus gab es schon ewig, aber die sehen das eben zum ersten Mal und sind entsprechend begeistert. Ja, ich denke, es ist einfach beides. In meinem Fall ist es vielleicht ein bisschen meine Zurückhaltung und andererseits ist es auch, dass man schon relativ viel gesehen hat.
Oder deine Freundin möchte sich aufwerten, indem sie sagt, du bist ja von nichts begeistert, aber von mir dann eben doch.
Da musst du selber fragen.
Das mache ich dann bei Gelegenheit, ja. Nein. Was begeistert dich an Spielen? Also, du bist in der Jury, du schreibst für die Spieldoch, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit wahnsinnig vielen Spielen. Was ist das, wonach du suchst oder was dich begeistert, wenn du sagst, ich lasse mich schwer begeistern, aber gleichwohl spielst du eben viele Spiele und beschäftigst dich mit denen und suchst ja auch mit der Jury immer die herausragenden und heraus oder hervorstechenden Spiele des Jahrgangs?
Es gibt schon immer Spiele, die dann doch noch was Neues haben. Also Originalität ist immer ein sehr großer Faktor für mich. Aber es geht auch einfach darum, ob sie mich unterhalten, ob sie mich überraschen. Das muss gar nicht immer so großartig sein. Einfach, dass man Lust hat, sie nochmal zu spielen, dass eine Kommunikation am Tisch entsteht, dass ein Miteinander am Tisch entsteht. Tendenziell mag ich es eher konstruktiv als destruktiv. Und ja, ich denke, das sind so Faktoren, ohne dass man jetzt sagen kann, es muss so oder so sein. Das kann man vorher nicht so genau definieren, wie ein Spiel sein muss. Man merkt es halt beim Spielen, das hat jetzt diesen Faktor und andere haben diesen Faktor nicht. Und um auf die Kritik jetzt zu kommen, das ist dann eben die Aufgabe für mich als Rezensent, dass ich, wenn ich merke, ich habe diese Gefühle einem Spiel gegenüber, das versuchen in Worte zu fassen und auch zu ergründen, woran es liegt. Aber ich glaube, es gibt nicht eine bestimmte Rezeptur, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein gutes Spiel oder das ist ein schlechtes Spiel.
Lässt du dich dabei leiten auch von der Meinung anderer? Das hast du eben deinen Geschmack ja genannt. Hast gesagt, ich mag es lieber miteinander und kommunikativ und konstruktiv. Wenn du jetzt ein Spiel in der Runde spielst, das vielleicht solistisch ist und destruktiv und alle davon sind begeistert, ist das dann etwas, was du in deine Rezension so einfließen lässt, dass du sagst, naja, ist vielleicht nicht mein persönlicher Geschmack, aber ich kann anerkennen, dass das hier vielen Leuten Freude gemacht hat?
Ja, auf jeden Fall. Es ist aber relativ schwer, das voneinander abzukoppeln. Wenn alle Leute am Tisch Spaß haben, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich total miesepetrig daneben sitze, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass ich von dem Spaß mitgerissen werde. Oder umgekehrt, wenn ich ein Spiel toll finde und alle anderen finden es doof, dann fällt es mir schwer, dabei zu bleiben, dass das Spiel toll ist, denn die werden schon ihre Gründe haben, warum sie es doof finden. Ich könnte es dann höchstens nochmal in anderen Runden probieren, ob die dasselbe spüren wie ich, aber wenn überhaupt niemand es toll findet und nur ich, dann kann ja doch an einem Spiel was nicht stimmen.
In der Jury sucht ihr ja immer das herausragende oder die herausragenden Spiele, so formuliert es Harald ja ganz gerne, eines Jahrgangs, da kommen Titel auf die Empfehlungsliste, auf die Nominierungsliste. Und wenn ich diese Listen mal abgleiche, auch mit deinen Titeln, die du in deinem Blog erwähnst bzw. rezensiert hast, du hast ja da auch eine Bewertungsskala, die geht im besten Fall sozusagen bis hin zum Genial. In genialen Spielen findet man bei dir ja nur eine Handvoll Spiele, die du als genial bezeichnet hast. Man findet auch nur wenige, die du als schlimm bezeichnet hast. Und dazwischen gibt's ja noch misslungen, mäßig, solide, reizvoll und außerordentlich. Selbst bei den Spielen des Jahres, die ja die herausragenden Spiele der Jahrgänge zu sein scheinen oder sein dürfen, findet man wenige, die du als genial bezeichnest. Also Hanabi finde ich da drin. Das ist 2013 war es, glaube ich.
Ja, das ist richtig.
Und ansonsten so die aktuellen Titel der letzten Jahrgänge im Spiel des Jahres findest du dort nicht als genial. Wie lässt sich so eine Diskrepanz erklären? Hast du dich dann immer überstimmen lassen oder reicht außerordentlich, um als Spiel des Jahres genommen zu werden?
Außerordentlich ist ein außerordentliches Spiel. Es ist ein fantastisches Spiel. Da selbst reizvoll ist ein tolles Spiel. Wie ich schon sagte, ein solides Spiel ist kein schlechtes Spiel. In meiner Sicht ist es eben nur nicht herausragend. Es ist ein gutes, ordentliches, solides Spiel. Kann man immer spielen, würde ich immer mitspielen, aber es fehlt vielleicht noch das besondere Etwas. Und Teil 2 der Antwort lautet, im Blog vertrete ich sehr stark meine eigene Meinung. Es gibt aber eben auch noch andere Meinungen, die ich als Rückmeldung bekomme, wenn ich mit Leuten spiele. Und deswegen kann man nicht eins zu eins davon aus meinem Blog schließen, was ich in der Jury diskutiere. Da lasse ich durchaus auch Spielerfahrungen noch mehr einfließen, die ich mache mit den Spielen und gehe nicht so nach meiner Nase.
Okay, spannend. Jetzt wird man ja nicht als Spielerezensent geboren, in den seltensten Fällen. Ich habe noch wenig Kinder gehört, die in der Grundschule sagen, oh, ich werde mal Spielerezensent. Wie ist dein Weg gewesen bis an den Punkt, wo du jetzt bist? Was waren die Meilensteine, die dich zum Spielerezensieren geführt haben? Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin Lehrer von meiner Ausbildung her, und zwar für Geschichte und Deutsch, habe auch das Referendariat gemacht. Und nach dem Referendariat habe ich keine Stelle gefunden, weil zu der Zeit kaum Stellen da waren und weil Geschichte Deutsch nicht die super Kombination war, um eine Stelle zu finden. Und das war aber ganz gut, weil dann kommt man auch auf andere Ideen. Also wenn ich jetzt direkt im Anschluss eine Stelle gefunden hätte, dann wäre ich vielleicht heutzutage immer noch Lehrer und hätte nie über Spiele geschrieben. Im Referendariat selbst bin ich nach Göttingen gezogen und habe da Wieland Herold kennengelernt, der in einer Spielerunde war, in der ich auch war, und habe dann gesehen, wie er so arbeitet, und habe gedacht, naja, so schwer ist das nicht, was der macht, das könnte ich im Grunde auch. Ich habe mal vorgedacht, was diese Kritikerinnen und Kritiker da so machen, das ist ja, die müssen ja wahnsinnig viel spielen und unglaublich viel kennen, und ich hatte das Gefühl, so weit ist das gar nicht von dem entfernt, was ich als interessierter Spieler auch kann. Und habe dann eben auch versucht, Rezensionen zu schreiben. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen gleich los, sondern da gab es dann noch eine Zwischenphase, wo ich 10 Jahre in einem sozialen Verein gearbeitet habe und dann so nach und nach angefangen habe, nebenbei zu schreiben. Dazwischen war auch noch eine Fortbildung, die ich vom Arbeitsamt bekommen habe, als ich dann arbeitslos war. Das war eine Fortbildung Redakteur, die mir auch sicherlich geholfen hat. Und so ist das im Laufe der Zeit immer größer geworden. Ich habe immer mehr Zeitungen was angeboten und irgendwann habe ich festgestellt, ja, das ist ja tatsächlich ein Beruf geworden.
Und wie hat es dich zur Spieldoch verschlagen?
Die Spieldoch, da kam irgendwann ein Nostheide-Verlag auf mich zu und hat gesagt, wir wollen eine neue Zeitung gründen. Und wir können uns vorstellen, dass du das machen sollst. Und dann habe ich gesagt, ja, nach anfänglichem starken Zögern. Habe aber gedacht, naja, man kann es ja mal ausprobieren. Und so bin ich halt jetzt die ganze Zeit dabei.
Klingt nach erstmal einer unaufwendigen, oder du hast dich nicht drum bemüht, sondern es ist dir in die Wiege gelegt worden oder vor die Füße gelegt worden.
Ja, ich wusste gar nicht, dass die Zeitung entstehen soll. Das habe ich ja in dem Moment erst erfahren.
Aber dass sie dich ansprechen, war jetzt auch kein aktives Bemühen, dass du sagst, ich möchte gerne mal für eine Spielefachzeitschrift arbeiten. Oder
ich habe vorher schon für die Spielbox geschrieben. Es ist ja nicht so, dass ich für die Nostalis völlig unbekannt gewesen wäre, sondern ich habe angefangen, ganz am Anfang habe ich ein paar Mal für die Spielerei geschrieben, ein paar Hefte lang. Dann bin ich zur Fairplay übergewechselt, von der Fairplay irgendwann später zur Spielbox. Und als ich schon einige Jahre bei der Spielbox geschrieben habe, kamen dann die Nostalis auf die Idee, auch noch Spiel doch als zweites Projekt zu machen, haben mich dann gefragt.
Für jene, die vielleicht die Zeitschriften nicht kennen, wie unterscheidet sich das Profil der Spiel doch von der Spielbox?
Die Spiel doch ist gedacht als Zeitschrift für Leute, die noch nicht so tief in der Szene drinstecken, die vielleicht auch nicht unbedingt die Mega-Hammer-Experten-Spiele spielen wollen, sondern wir besprechen da Spiele, die vielleicht maximal Kennerspielbereich sind oder sonst eher das, was wir in der Jury den roten Bereich nennen, also die für Spiel des Jahres in Frage kämen. Und überhaupt ist der Fokus gar nicht so sehr auf den Kritiken. Wenn man das Heft durchblättet, die Kritiken gehen erst los, wenn man die Hälfte des Heftes schon gelesen hat. Also selbst da kann man noch ein paar Seiten weiterblättern. Also erst im hinteren Drittel gehen die Kritiken los. Und vorher haben wir eher so Sachen, die unterhaltsam sein sollen, also unterhaltsam rund ums Spielen, und auch sehr viele Berichte, Interviews, Porträts, also eher so Geschichten um das Spielen herum, um die Menschen, die spielen, um Menschen, die Spiele erfinden. Ja, also eher eine buntere Zeitung, die nicht so auf Rezension, Rezension, Rezension aus ist.
Und bist du derjenige, der die Themen, sag mal, findet und vorschlägt und dann Autorinnen und Autoren anspricht? Magst du darüber schreiben oder kommen Leute proaktiv auf dich zu oder kommt das über den Verlag? Wie entsteht so die Geschichtenauswahl?
Ich habe zum Glück Autorinnen und Autorinnen, die mit Themen auf mich zukommen. Ohne das würde es sehr schwierig werden. Ich kann mir nicht alles selber ausdenken und dann verteilen. Also höchstens bei den Spielen würde ich sagen, jetzt haben wir aber Spiel X oder Spiel Y noch gar nicht gehabt, das sollte man aber haben, wer möchte das denn mal machen, aber ansonsten bin ich darauf angewiesen, dass die Leute eigene Ideen entwickeln, was sie eben zum Glück tun. Dann haben wir bestimmte Rubriken, wo eigentlich nur die Rubrik gefüllt werden muss, zum Beispiel die Rubrik vor Ort. Wir spielen immer mit einer Person vor Ort sozusagen, also im aktuellen Heft zum Beispiel habe ich mit einem Taucher in dem Hallenbad, wo er trainiert, Tiefseeabenteuer gespielt, und das Jedes Heft hat eine solche Seite, wo wir mit irgendwem vor Ort spielen. Das heißt, man überlegt sich teilweise nicht aus dem Nichts heraus, was biete ich denn an, sondern vielleicht hat jemand eine coole Idee, mit irgendwem könnte ich da an dem Ort irgendwas spielen, und das schlage ich jetzt mal vor.
Und wenn du selbst rezensierst, das tust du ja in deinem Blog, Rezensionen für Millionen, in der Spieldoch, in der Spielbox, wie gehst du an so eine Rezension heran? Also wie oft spielst du ein Spiel? Du hast eben gesagt, du versuchst das Gefühl, was du hast, in Worte zu kleiden. Du versuchst den Eindruck der Spielrunde mit aufzunehmen. Was sind so die Kernaspekte, auf die du achtest? Du hast eben schon gesagt, Originalität und so. Ist das ein alter Mechanismus oder eben nicht? Aber was sind so die Aspekte in deiner Vorgehensweise? Machst du dir dann immer Notizen oder versuchst du Eindrücke zu sammeln? Wie oft spielst du ein Spiel, bevor du was drüber sagen kannst oder möchtest? Also wie ist da so deine Arbeitsweise?
Wie oft ich ein Spiel spiele, ist nicht genau definiert. Ich weiß, Tom Felber hat immer gesagt, er spielt ein Spiel 7-mal mindestens. Ich spiele ein Spiel so oft, wie ich meine, dass ich mir meines Urteils sicher bin. Das kann unterschiedlich oft sein. Und Notizen mache ich mir überhaupt nicht. Das ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen unprofessionell. Ich mache mir nicht mal Notizen, bevor ich den Rechner anmache. Ich habe meistens noch nicht mal mir überlegt, was ich schreiben will. Das passiert eigentlich erst beim Schreiben. Ich schreibe also irgendwie los und das kann ich keinem zur Nachahmung empfehlen, muss ich gleich sagen. Also ich schreibe los und eigentlich entwickle ich meine Gedanken beim Schreiben erst. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich losschreibe, dass ich eigentlich bereit bin, über das Spiel zu schreiben, dass ich also genug Eindrücke gesammelt habe, dass ich meine Meinung gebildet habe und dass es an der Zeit ist, drüber zu schreiben. Aber was ich schreibe, erfahre ich, nee, das ist so hoch gesagt, das entwickle ich erst, wenn ich dabei bin.
Das klingt nach so einem transzendentalen Prozess. Ja, du bist das Medium und durch dich schreibt es.
Das war irgendwie nicht gut ausgedrückt, aber letztendlich ist es so. Ich sitze nicht da und mache mir Notizen, sondern schreibe drauf los. Jetzt durch den Tag der Brettspielkritik, wo wir beide kürzlich waren, habe ich gedacht, ich müsste vielleicht doch das ein bisschen systematischer angehen. Von den letzten 3-4 Texten, die ich jetzt geschrieben habe, habe ich mir dann doch mal ein paar Notizen gemacht. War auch durchaus hilfreich, sollte ich vielleicht immer machen. Aber tatsächlich habe ich es immer so laufen lassen.
Jetzt bist du ja, wenn man deinen Blog liest, und ich tue das regelmäßig und mit großer Freude, dafür bekannt, dass du immer eine Einleitung formulierst, die begründet, warum sie keine Einleitung ist. Wie bist du denn auf diesen Stilgriff oder Kniff gekommen? Wie kam der und hast du selber da noch Freude dran oder denkst du, ach, irgendwie ist es jetzt auch mal gut damit?
Weiß ich noch nicht genau. Ich habe es leider mal eingeführt, dass meine Texte mit einer Einleitung losgehen sollen. Die haben mal so bestimmte Abschnitte und der erste Abschnitt ist eben die Einleitung. Und eine gute Einleitung zu schreiben ist für meine Begriffe sehr schwierig und sehr zeitaufwendig. Wenn ich zum Beispiel für die Spielbox schreibe, dann kann es sein, dass ich die Hälfte der Zeit, die ich auf den Text verwende, nur auf die Einleitung verwende. Also ich schreibe auch nicht weiter, wenn die Einleitung noch nicht steht, sondern ich arbeite so lange an der Einleitung, bis ich der Meinung bin, so, jetzt ist die Einleitung fertig und dann geht's erst weiter. Das kann also manchmal auch 2 Tage dauern, bis die Einleitung fertig ist. Und das habe ich irgendwann festgestellt, ist mir in meinem Blog zu heavy. Das ist immerhin ein Umsonstangebot und ich habe keine Zeit, wenn ich alle 8 Tage eine Rezension da veröffentlichen möchte, allein 2 Tage für die Einleitung zu verbringen. Deswegen musste irgendwie was her, um das Verfahren abzukürzen. Und dann hat sich's irgendwann ergeben, dass ich geschrieben habe, warum ich keine Einleitung schreibe. Und das ist ein bisschen ein Running Gag geworden. Ich mache es aber auch nicht immer. Ich weiß auch, wenn ich den Blogtext losschreibe, weiß ich noch nicht, was in der Einleitung stehen wird. Aber spätestens, wenn ich nach einer gewissen Zeit merke, spontan fällt mir nichts ein, dann überlege ich schon mal in die Richtung, was fällt mir denn ein als Nicht-Einleitung.
Und wenn du für die Spielbox schreibst und möglicherweise ja da einen Text mal zurückbekommst, der dann vielleicht noch Anmerkungen oder Feedback oder Redigatur enthält. Wie fasst du das dann auf? Du hast ja einen Perspektivenwechsel. Also bei der Spiel doch bist du derjenige, der die Texte vielleicht noch mal zur Überarbeitung an den Autor oder die Autorin zurückgibt und sagt, hier müssen wir noch kürzen oder was verändern oder so. Kannst du diesen Perspektivwechsel gut annehmen oder sagst du, wenn ich was abgebe, ist das eigentlich soweit fertig?
Es wird nicht allzu viel geändert. Andreas Becker schickt einem die Sachen immer zurück, wenn er was geändert hat. Und dann muss man oder sollte man das aus professionellen Gründen immer akzeptieren, weil die Leute, die den Text lesen, die wissen schon, warum sie was verändert haben. Und deswegen wüsste ich jetzt nur wenig Situationen, wo ich mal gesagt hätte, das ist jetzt aber nicht so gut. Es ist eher so, dass ich vielleicht dann auch noch irgendwie einen Tippfehler finde, auf den ich dann noch hinweise. Aber eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass da mal was so verändert worden wäre, dass da ein anderer Sinn drin gestanden hätte, als ich es ursprünglich wollte. Insofern glaube ich, dass dann auch so akzeptiere und sage, ja, zumal auch, wenn ich dann, ah nein, das macht man einfach nicht, dass man dann rumdiskutiert und dann wird er dadurch zwei Zeilen länger, dann passt dann nicht mehr, dann muss das Layout verschoben werden. Das hat einfach keinen Sinn, über sowas zu diskutieren.
Einfach machen und umsetzen.
Ja.
Wir waren ja bei Maren Hoffmann beide gemeinsam in einem Workshop, wie man Teaser und Überschriften funkeln lässt. Und sie sagte ja auch, der erste Satz kann immer weg. Und wenn dir jemand ein Feedback gibt zum Text, dann ist das immer gut gemeint. Dann mach es einfach und diskutier nicht rum. Wie war dann dein Weg vom Rezensenten in die Jury? Du bist ja jetzt das, darf ich das sagen, glaube ich, dienstälteste Mitglied der Jury aktuell. Wie hat sich dein Weg in die Jury entwickelt? Wie wurdest du gefragt? Wie war damals der Auswahlprozess? Der war ja noch ein anderer als heute, soweit ich das verstanden habe. Wie bist du da reingekommen?
Ich weiß nicht, ob der Auswahlprozess damals anders war. Kannst du kurz erzählen, was du meinst, warum der Auswahlprozess damals anders gewesen ist?
Ich hatte mit Bernhard Löhlein gesprochen nach seinem Rücktritt letztes Jahr und da sagte er, wäre das viel hemdsärmeliger gewesen. Da wurde man einfach gefragt in kleiner Runde und dann wurde nochmal kurz gefragt, gibt es jemanden, der was dagegen hat? Und dann war man irgendwie drin, so hat er das ein bisschen augenzwinkernd beschrieben. Möglicherweise geht ihr heute strenger vor, weil vielleicht der Markt der Anbieter und Anbieterinnen größer geworden ist, aber vielleicht hat er das auch nur mit dem Augenzwinkern formuliert.
Okay, ich war ja nicht dabei bei meiner Aufnahme, sondern erst danach. Es war einfach so, irgendwann hat der damalige Vorsitzende Stefan Duxch bei mir angerufen und hat gesagt oder vorgeschlagen, dass wir uns mal treffen könnten. Da ist er sogar extra mit dem Zug von Bielefeld nach Hannover gekommen und dann haben wir uns getroffen. Dann hat er mir vorgestellt oder mir erklärt, wie er sich das so vorstellt, wenn man Mitglied wird, dass da bestimmte Sachen erwartet werden, also dass man nicht nur dann zur Abstimmung erscheint, sondern auch vorher mitarbeitet und im Forum mitdiskutiert und so weiter, ob das so auch in meinem Sinne wäre und ich soll mir in der Zwischenzeit überlegen, ob ich da mitmachen möchte. Da musste ich aber gar nicht lange überlegen, das wusste ich schon vorher im Grunde und dann musste ich eben noch abwarten, wie die Abstimmung ausfällt und dann wurde im Verein darüber abgestimmt. Und dann, das war direkt in Essen damals, als sie abgestimmt haben, wurde in Essen das auch schon bekannt gegeben, dass ich jetzt aufgenommen bin.
Ist ja eine zeitintensive Beschäftigung, also neben dem, dass du ja viel spielen darfst, musst, sollst, solltest und darüber schreibst, habt ihr ja auch ein sehr breites Angebot innerhalb der Jury, Spielen für Toleranz oder Förderung von Institutionen, die sich eben bei euch ja um ein Fördergeld bewerben können oder Stipendien, die ihr vergibt. Also da ist ja doch ein durchaus breites Angebot über die Jahre immer weiter gewachsen. Wie viel Zeit nimmt dieses Ehrenamt bei dir in Anspruch, beziehungsweise welche dieser Angebote begleitest du, unterstützt du aktiv?
Es nimmt wirklich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, das kann man gar nicht anders sagen. Allein schon, dass ich viel mehr Spiele spiele, als ich sonst spielen würde. Wenn ich jetzt einfach nur Spiele anfordere, um sie zu rezensieren, da komme ich ja mit bestimmt 50 oder allerhöchstens 100 Spielen im Jahr hin. Jetzt muss ich mir aber über 200 Spiele im Jahr angucken. Das bedeutet nicht nur, sie zu spielen, das bedeutet eben auch, sie auszupöppeln und die Regel zu lesen oder sie überhaupt erstmal anzufordern, das Schriftverkehr. Das ist schon ein sehr großer Aufwand, denn ist ein weiterer großer Aufwand durch die Veranstaltungen, die wir haben. Das heißt nicht nur, dass wir in Berlin uns treffen, wenn wir das Spiel des Jahres gewählt haben und dann die Preisverleihung machen, sondern wir treffen uns auch unterjährig zum Spielen. Das ist natürlich schön, sich zum Spielen zu treffen, aber auch das ist natürlich ein großer Zeitaufwand. Aber ohne diese Spielewochenenden würden wir das gar nicht mehr hinkriegen, weil es ist erheblich einfacher, über Spiele zu reden, wenn man am Tisch sitzt gemeinsam und dann anhand des Spieles spricht, als alles immer nur in ein Forum reinzuschreiben. Deswegen sind diese Spieleveranstaltungen sehr gut. Und dann sind eben noch die ganzen Projekte, die du genannt hast. Und früher, als ich in den Verein kam, da war man da auch noch persönlich involvierter. Da wurde sehr viel von den Mitgliedern getragen, was noch an Projekten war. Inzwischen hat der Verein aber eine gute Infrastruktur. Wir haben mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern. Der Vorstand kümmert sich um sehr viel, sodass die einzelnen Mitglieder da einigermaßen gut entlastet sind. Wobei es Mitglieder gibt, die noch erheblich mehr am Hacken haben als ich, die zum Beispiel die Förderanträge lesen, was ich glücklicherweise nicht machen muss. Das ist ein sehr zeitaufwendiger Job. Ich war lange Zeit auch im Vorstand und seit ich aus dem Vorstand raus bin, habe ich noch nicht viele Jobs gehabt. Ich habe ein Jahr lang an den Texten mitgeschrieben für die Website und für die Broschüre und jetzt im Moment kann es sein, es steht aber nicht fest, ob, dass ich vielleicht Kassenprüfer werde, mal sehen. Aber das wäre es jetzt an extra Projekten für mich. Und mehr möchte ich im Moment auch nicht haben. Und ich bin froh, dass andere da sind, die es machen und dass eben auch Angestellte da sind, die es machen.
Und du warst ja lange Schatzmeister und hast dich da ja intensiv eingebracht.
Ja, das war halt mein Amt im Vorstand. Das hat ja so eine Benennung. Es ist eigentlich Schatzmeister. Klingt so toll, als würde man auf so einem Zwergenschatz sitzen. Das, in anderen Vereinen heißt es Kassenwart.
Das mal auf der unsexieste Titel, den man haben kann.
Ich habe immer Kassenwart dazu gesagt, aber in die Vereinssatzung wurde damals Schatzmeister reingeschrieben. Musste ich mich halt mit abfinden.
Wenn du jetzt dir den Spielejahrgang anschaust unter der Perspektive Spiel des Jahres, dann habt ihr ja, wenn ihr eure Sitzungen habt, in denen ihr diskutiert, vermutlich ja auch immer mal wieder kontroverse Diskussionen und seid nicht sofort immer einer Meinung. Ich habe das mal in einem Podcast-Interview mitbekommen. Ihr habt ja im Vorfeld, glaube ich, so eine Vorauswahl, eine Liste, wo ihr sagt, das kann man sich mal angucken oder komm, das könnt ihr bleiben lassen. Und wenn es dann so eine Mehrheit gibt von Leuten, die sagen, das scheint gut zu sein oder das braucht man nicht so zu gucken, reduziert sich darüber schon ein bisschen die Vorauswahl. Wenn ihr jetzt aber in so Diskussionsrunden zusammensitzt oder wenn du dich für solche Diskussionsrunden vorbereitest oder wappnest oder dir überlegst, welche Spiele möchtest du da einbringen, was sind für dich die Kriterien eines Spiel des Jahres oder was sind die Dinge, auf die du achtest, wo du sagst, das Spiel möchte ich mal als Kandidaten in den Ring werfen?
Auch da würde ich jetzt sagen, dass es jetzt nicht so konkrete Kriterien gibt, die ich wie so eine Checkliste abhake, dass ich jetzt denke, das Spiel muss das und das und das haben, sondern ich merke ja im Laufe des Jahres, welche Spiele sich für mich als herausragend herauskristallisieren. Das können auch völlig unterschiedliche Spiele sein und auch völlig unterschiedliche Gründe können dafür sprechen. Es hängt immer mit meinen Spielerfahrungen ab und das können auch wieder völlig verschiedene Runden sein, es können Runden sein, die eher kommunikative Spiele mögen oder es können Runden sein, die eher Taktikspiele mögen oder sonst wie, aber es kristallisieren sich doch, aus welchen Gründen auch immer, irgendwelche Spiele heraus, die ich für die herausragenden Spieler halte. Und die schlage ich vor, ganz einfach. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Spiel, das ein schlechtes Layout hat, ist für mich raus oder es ist ein Spiel, das nicht originell genug ist, ist für mich raus. Es wechselt diese Liste natürlich auch im Laufe des Jahres. Es stellen sich Spiele dann doch als stärker heraus, als man es am Anfang noch denkt. Oder umgekehrt, am Anfang ist man von einem Spiel vielleicht noch mehr geflasht und es nutzt sich dann doch ab so ein bisschen im Laufe der Monate. Insofern ist es immer so ein bisschen Wandel.
Hast du Spiele, bei denen du aus den letzten Jahren, die du dabei bist, sagst, Mensch, dass es die nicht auf eine unserer Auswahllisten geschafft haben, ist bis heute ein großer Fehler. Wie konnten wir dieses Spiel nicht wählen oder übersehen?
Es gibt natürlich Spiele, die ich vertreten habe, die es nicht geschafft haben. Da wird jedes Mitglied dasselbe Schicksal erlitten haben, dass man Spiele vertreten hat, die sich nicht durchgesetzt haben. Es gibt aber immer Gründe, warum sowas passiert. Die anderen haben andere Spielerfahrungen gemacht. Und die anderen Spielerfahrungen sind ja nicht wertloser als meine Spielerfahrungen. Insofern muss man das akzeptieren und wir haben da wirklich einen guten Umgang miteinander, dass da keiner persönlich beleidigt ist oder irgendwie, ja, wie bei manchen Spielen so, dann spiele ich jetzt nur noch gegen dich oder sowas. Das gibt's bei uns nicht. Das ist wirklich toll. Bin ich echt stolz auf uns, muss ich auch sagen, dass da wirklich auf hohem Niveau diskutiert wird und gar nicht da sowas Persönliches reingezogen wird. Insofern ist das für mich auch immer akzeptabel, wenn sich ein Spiel nicht durchsetzt, das ich eigentlich favorisiert hätte. Und im Regelfall würde ich sagen, hat die Mehrheit auch schlichtweg recht, weil so sind die Erfahrungen und so ist abgestimmt worden.
Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Jury sich gegenseitig immer mal wieder ein bisschen foppt, dass Skulking damals nicht auf eine Liste kam.
Kann sein, da bin ich nicht der Hauptbetroffene, der das Spiel sehr stark favorisiert hat.
Gut, dann lassen wir das so stehen. Was bedeutet dir die Arbeit in der Jury? Also immer, wenn man ein Ehrenamt übernimmt, gleich, egal welches, dann verbindet man damit ja eine Absicht oder eine Leidenschaft. Und jetzt kann man ja sagen, ich spiele gerne und ich bin Rezensent und dann genügt es mir eigentlich, meine 50 bis 100 Spiele im Jahr zu rezensieren, mach da einen guten Job, hab da Freude dran. Etwas anderes ist es, in einem so bedeutsamen, für die Spieleszene bedeutsamen Ehrenamt sich zu engagieren und da viel Zeit einzubringen. Was ist die Bedeutung dieser Arbeit für dich?
Gut, erstmal ist es natürlich eine Ehre, würde ich sagen, dass man gefragt wird, ob man dabei sein möchte. Es ist auch eine Verantwortung, die man dann vielleicht am Anfang noch gar nicht so stark wahrnimmt, aber dann wird einem doch immer bewusster, je mehr man mit Menschen spielt, mit denen man vorher nicht gespielt hätte, weil man erst noch in seiner Bubble drin ist. Und bei mir war es jedenfalls so, je länger ich bei Spiel des Jahres war, desto mehr habe ich mich bemüht, mit Menschen zu spielen, die gar nicht so viel spielen. Und gerade wenn man mit Menschen spielt, die nicht so erfahren sind, merkt man, wie sehr man es überschätzt, welche Spiele angeblich massentauglich sind oder welche Spiele familiengerecht sind oder die angeblich einen leichten Zugang haben. Das denkt man eben so als erfahrener Spieler. Es stimmt dann aber nicht. Und insofern ist da doch eine große Verantwortung, da mit Fingerspitzengefühl auszuwählen. Es ist für einen Rezensenten sehr wertvoll, in der Jury zu sein. Jetzt so aus Eigennutz einfach der Austausch, der ist überragend. Also wenn ich jetzt alleine für mich Spiele rezensiere, kann ich jetzt sagen, na gut, mache ich. Aber der Austausch auf wirklich gutem fachlichen Niveau, den ich habe mit Leuten, die extrem viel spielen, so wie ich, den hätte ich sonst nicht. Also insofern ist das zwar einerseits ein Ehrenamt, das viel Zeit frisst, aber ich profitiere eben auch sehr viel von dem Austausch, den wir haben.
Was spielen bei dir in der Familie oder im Leben, spielte das schon immer eine große Rolle? Du hast vorhin gesagt, als du mit Wieland Herold gesprochen hast, dass du sagst, naja, ich habe ja auch schon viel gespielt und ich kenne ja auch schon eine ganze Menge. War das für dich etwas, was dich dein ganzes Leben begleitet hat und was jetzt über diese Jury-Tätigkeit oder jetzt die Chefredaktion der Spiel doch dann so ein i-Tüpfelchen bekommen hat?
Ja, ich habe schon immer viel gespielt. Ich habe auch so in einem Alter immer noch gespielt, wo man sagt, da spielen die Leute nicht mehr, also mit 15, 16, 17. Mag heute anders sein, aber damals waren wir eher die Ausnahme, die wir gespielt haben. Es hat mich nie losgelassen. Und ich hatte auch das Glück, dass ich dann Spiele kennengelernt habe, die eine Nummer cooler waren als das, was ich vorher kannte. Also ich bin relativ schnell drauf gekommen, dass es Spielezeitungen gibt, habe die dann gelesen und durch die Spielezeitungen habe ich dann eben, bin ich auf Spiele aufmerksam gemacht worden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Und so bin ich dann über die Zeitung, die Fair Play war das damals, und die Spielbox, bin ich doch sehr intensiv in das Hobby eingestiegen, ohne dass ich schon selber irgendwie ein Teil der Bubble war oder so, sondern ich einfach aktiver Leser und aktiver Spieler.
Und wie erlebst du die Bubble? Ist das eine Community außerhalb deiner Jury-Tätigkeit, die dir wichtig ist oder wertvoll ist? Oder sagst du, ich habe so meine Jury-Bubble und dann meine Spielerunden und das reicht mir eigentlich?
Also wir können auf jeden Fall froh sein, dass es so viele Menschen gibt, die spielen. Ich bin sehr froh darüber, dass der Spielemarkt so gewachsen ist. Das merke ich auch. An der Uni habe ich eine Spielegruppe. Es kommen immer wieder Leute nach, also junge Leute in einem Alter, die sich meiner Meinung nach früher nicht fürs Spielen begeistert hätten, kommen jetzt und wollen Spiele kennenlernen und sind teilweise auch schon sehr firm, kennen sehr viel. Also super, dass das gibt, super, dass das wächst. Ich verfolge jetzt aber nicht jede Diskussion, die es da gibt, weil mich das, oder es geht oft um Kickstarter-Sachen, die interessieren mich gar nicht so sehr.
Weil sie nicht relevant sind für deine Jury-Tätigkeit oder weil sie dich per se nicht interessieren, weil du vermutest, dass die Qualität schlechter ist, als wenn ein Spiel redaktionell stark bearbeitet wird?
Ja, wenn ein Spiel in den Handel kommt, wird es ja doch wieder relevant, aber solange es nur Kickstarter exklusiv ist oder solange es nur auf Englisch ist oder so, dann ist es eben nicht relevant und ich habe leider überhaupt gar keine Zeit mehr für Spiele, die nicht relevant sind. Ich muss knallhart selektieren. Es geht nur um Spiele, die relevant sind, leider. Selbst Spiele, die ein Jahr alt sind und die eigentlich super sind, die meine Favoriten des letzten Jahrgangs waren, kann ich nicht spielen, weil sie nicht relevant sind. Ich habe zwar sehr viel Zeit zum Spielen, aber die sehr viel Zeit zum Spielen, die ich habe, muss ich trotzdem knallhart aufbewahren für den aktuellen Jahrgang.
Wie ist es im August, mal so zwischen der Preisverleihung und kurz vor Essen oder kurz bevor die Neuheiten kommen, hast du da 4 Wochen Pause und kannst dann gar nicht spielen oder holst du dann mal die alten oder die Klassiker auf den Tisch?
Ein paar Spiele kommen dann auf den Tisch, aber diese Augustpause gibt es inzwischen auch nicht mehr. Als ich noch neu in der Jury war, da gab es noch eine merkliche Sommerpause, dass man so schon ab der Preisverleihung sich sehr schön auf die Preisträger, auf die Nominierten, Quatsch, also nach der Klausurtagung wollte ich sagen, konnte man sich sehr gut auf die Nominierten konzentrieren und wenn die Preisverleihung durch war, hatte man wirklich so mal sowas wie Freizeit und das gibt's gar nicht mehr, weil jetzt auch kommen im April neue Spiele, im Mai kommen neue Spiele, im Juni kommen neue Spiele, es kommen rund ums Jahr neue Spiele. Das heißt, der neue Jahrgang beginnt schon, wenn wir mit der Klausurtagung fertig sind. Und es gibt keine Zeit zu verschwenden, man muss sofort weiterspielen.
Wie sieht es bei dir mit Erweiterungen aus? Lässt du dann auch außen vor, selbst wenn dich das Grundspiel begeistert?
Die meisten Erweiterungen lasse ich tatsächlich außen vor. Manchmal kaufe ich mir welche. Einige stehen noch ungespielt hier rum leider, weil ich halt nur gedacht habe, dass ich die vielleicht mal spiele. Tatsächlich spiele ich sie dann aber gar nicht. Ich kaufe mir noch jede Dominion-Erweiterung, die rauskommt. Die letzte habe ich auch nur zweimal gespielt. Also prinzipiell finde ich Erweiterungen schon gut, weil sie manchmal doch noch einen Anlass bieten, ein Spiel so rauszuholen. Da kann ich mir dann selber vormachen, ist ja jetzt eine Neuheit, weil es gibt ja jetzt eine Erweiterung dazu. Aber im Regelfall habe ich für Erweiterung keine Zeit.
Du hast Dominion angesprochen, also es gibt so ein paar Klassiker oder ein paar Titel, die vielleicht in der Spieleszene bekannt sind. Was sind so deine Spiele, die dich entweder ins Hobby gebracht haben, oder du sagst, das sind so ältere Titel von damals, die dafür gesorgt haben, du hast eben gesagt, waren die coolen Spiele aus den Zeitschriften, wo du sagst, die haben mich begeistert. Und was sind so Titel, von denen du sagst, wenn ich mehr Zeit hätte, die würde ich gerne spielen?
Sehr wichtig war für mich Kreml damals. Das habe ich kennengelernt, gar nicht über eine Zeitschrift, sondern ich habe es kennengelernt irgendwie in einer WG, wo ich zu Besuch war. Und eine, die in einer WG gewohnt hat, die hat im Spieleladen gearbeitet und die hat öfter mal Spiele mitgebracht, einfach um sie auszuprobieren, um sie dann den Kunden erklären zu können. Und die hatte irgendwann Kreml dabei, das alte Fata Morgana-Spiel von Urs Hostetler. Und das hat uns, nicht nur mich, das hat uns total begeistert, weil das so witzig war, dass man da Politiker gespielt hat und mit dem KGB hat man sich gegenseitig nach Sibirien geschickt und sind die Leute gestorben, weil die schon alle so alt waren und sind krank geworden und man hat Oktoberparaden gemacht. Das war super witzig. Es war auch so independent, ganz anders aufgemacht als andere Spiele. Und dieses Spiel hat mich dann eben veranlasst, in genau diesem Spieleladen, wo die WG-Mitbewohnerin gearbeitet hat, mal zu schauen, was es gibt. Und in dem Laden wurde ich dann auf Zeitschriften hingewiesen, die ich dann sofort abonniert habe, weil ich dachte, wie cool ist das denn? Und durch die Zeitschriften habe ich zum Beispiel Adel verpflichtet und Drunter und Drüber kennengelernt, was jetzt ja gar nicht so expertig ist. Eigentlich fand ich damals eben so diese ganzen Hammerspiele cool, sowas wie 1830 oder Civilization. Das habe ich dann auch in dem Zuge kennengelernt, fand super, je komplizierter, desto besser. Aber Adel verpflichtet und Drunter und Drüber würde ich als Spiele nennen, die mich drauf gebracht haben, dass es gar nicht so komplex sein muss. Es kann aber trotzdem total spannend sein. Also die Spiele habe ich auch sehr, sehr viel gespielt und fand sie super damals.
Drunter und Drüber war auch einer der Titel, der mich tatsächlich richtig abgeholt hat damals, weil ich habe den gespielt, als ich Kind war. Da glaube ich ein paar Jahre auseinander. Und den habe ich dann mit meiner Mutter gespielt, bis der Arzt kommt. Ganz, ganz viel, ganz, ganz oft. Und irgendwann hat sie dieses Spiel auf dem Flohmarkt verkauft. Da war ich also total traurig, weil also ich habe dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Und dann habe ich aber mal meine Eltern besucht und gesagt, wollen wir nicht mal wieder was zusammen spielen? Wie wär's mit Drunter und Drüber? Sagt sie, ach, das habe ich doch gar nicht mehr. Das habe ich doch längst auf dem Flohmarkt verkauft. Und dann war ich total traurig. Und ich habe es mir tatsächlich jetzt vor einem Jahr oder zwei mal wieder besorgt, weil ich dachte, das muss einfach in meiner Sammlung sein. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Titel und Adel verpflichtet natürlich auch, klar. Kreml kenne ich ehrlich gesagt nicht, ja.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute noch bestehen würde. Tatsächlich spiele ich es vielleicht alle 5 Jahre mal und wir haben dann schon noch Spaß, aber für damalige Verhältnisse war es eine absolute Sensation. Ich denke, es lohnt sich, es mal zu spielen, einfach um es kennenzulernen.
Schön, werde ich machen. Werde ich machen. Wenn du so auf die letzten Jahre oder Jahrgänge mal schaust, und du hast ja viele Jahre Erfahrung, wie haben sich die Spiele oder auch die Spieleindustrie verändert in deinen Augen? Was gibt's da vielleicht für Trends, die du ausmachst, oder vielleicht auch für Dinge, wo du sagst, das kann ich mal an der Industrie oder an der generellen Spielekonzeption kritisieren oder find das eine tolle Entwicklung?
Auf jeden Fall sind die kooperativen Titel immer mehr geworden, was eine aus meiner Sicht herausragende Entwicklung ist. bin absoluter Fan von kooperativen Spielen. Das wusste ich vorher gar nicht, bevor sie kamen. Aber tatsächlich erleichtert das so vielen Menschen das Mitspielen, wenn es kooperativ ist, weil so viele Menschen Schwierigkeiten haben, wenn sie merken, ich gewinne hier nicht oder ich verstehe die Regeln nicht so richtig oder ich fühle mich nicht so wohl. Und das, die kooperativen Spiele fangen so viel auf. Es macht so viel aus, ob man sich gemeinsam freut, dass man gewonnen hat, das ist, da macht das Gewinnen auch viel mehr Spaß. Ich gewinne natürlich relativ oft, weil ich die Spiele viel besser kenne als die Leute, mit denen ich spiele, weil ich auch schon viel länger spiele und ich merke, das bedeutet mir gar nicht viel. Das klingt vielleicht irgendwie komisch, ist aber so. Aber im kooperativen Spiel kann ich mich selber auch über das Gewinnen noch viel mehr freuen, weil wir das als Gruppe zusammen erreicht haben. Das finde ich eine absolut positive Entwicklung. Nicht so begeistert bin ich, das ist vielleicht mein privater Geschmack, von dem Ausstattungswahn, dass oft so das Material darüber hinwegtauschen soll, dass das Spiel gar nicht so gut ist, dass da so Mörder-Miniaturen drin sind, die 30 Zentimeter groß sind und in Wirklichkeit die Sicht auf das Spielbrett versperren, das ist so gar nicht meins. Ich weiß aber, dass das viele anlockt, dass viele das toll finden, muss ich akzeptieren. Ich mag's nicht. Für mich könnten die Spiele durchaus ein bisschen einfacher gehaltener sein und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich schon zu alt bin und noch die Pappspiele kenne von früher und daran gewöhnt bin. Keine Ahnung, das ist nicht so meine Welt.
Hast du das Gefühl, dass die Branche sich verändert hat, insgesamt mal losgelöst von der Ausstattung?
Die Branche ist natürlich viel größer geworden, das kann man auf jeden Fall sagen. Wahrscheinlich, da war ich aber selber noch nicht so richtig dabei, kannte früher wirklich jeder jeden, der da rumlief. Das ist jetzt nicht mehr so. Es sind wahnsinnig viele Verlage entstanden, kleinere Verlage auch. Eben dadurch, dass man inzwischen keine Riesendruckerei mehr braucht, dass jeder sein eigenes Spiel herstellen kann, dass ich als Privatmensch mein eigenes Spiel herstellen kann, ist die Zahl der Akteure sehr gewachsen. Aber insgesamt, auch wenn die Branche professioneller geworden ist, natürlich auch mehr Leute da drin sind, die jetzt gar nicht vom Spielen kommen, sondern vom Marketing oder so, ist es immer noch eine Branche, finde ich, mit sehr viel Herzblut. Also sehr viele Menschen sind da immer noch drin, die aus der Begeisterung fürs Spielen da drin sind. Das erlebe ich sowohl bei Redakteuren und Redakteurinnen und auch bei Autorinnen und auch überhaupt bei manchen Verlagen an sich, dass die aus dem Wunsch gegründet sind, wir spielen so gern, wir wollen Spiele rausbringen. Und das ist schon was sehr Besonderes. Und dieses Besondere hat die Branche immer noch.
Wie beurteilst du die gestiegene Vielfalt an Menschen, die sich als RezensentInnen verstehen und Spiele besprechen? Also früher gab es Zeitschriften und Zeitungen, Tageszeitungen, da wurde viel über Spiele oder immer mal wieder über Spiele geschrieben. Du kommst ja auch aus dieser Schiene sozusagen. Dann sind irgendwann die Blogs dazu gekommen, dann die YouTube-Podcast. Das heißt, die Medien haben sich verändert. Ihr habt jetzt auch in der Jury eine größere Repräsentanz unterschiedlicher Medienschaffender, die sich mit Spielen beschäftigen. Nimmst du das wahr? Wie nimmst du das wahr? Beschäftigst du dich damit oder hat das auf deine Arbeit oder Rezeption gar keinen Einfluss?
Gut, das sind jetzt viele Fragen.
Stimmt.
Ich fange mal.
Willst du noch mal nacheinander stellen?
Ich fange mal damit an, wie ich es wahrnehme. Ich finde es auf jeden Fall sehr positiv. Es trägt ja auch zur Demokratisierung bei, dass man seine Meinung sagen kann. Das ist auch relativ leicht, ist heutzutage seine Meinung zu sagen. Wenn ich jetzt an mich denke, ich habe ja Glück gehabt, dass ich da reingekommen bin. Es war nicht so einfach, irgendwie unterzukommen. Man musste, wenn man seine Meinung äußern will, man musste irgendwo unterkommen, denn es gab eben nicht dieses Internet, wo ich einfach reinschreiben konnte, sondern ich musste versuchen, irgendwie eine Zeitung, Zeitschrift, Tageszeitung zu finden. Und die Hürde war recht hoch. Und viele haben das sicherlich nicht geschafft und ich hatte Glück. Heute braucht man dieses Glück nicht mehr in dem Maße und das ist ja erstmal sehr positiv. Und sicherlich sind da sehr viele Leute dabei, die sehr kompetent sind. Man sieht es ja auch, wir haben einige Beispiele des Jahres aufgenommen. Also halten wir sie für kompetent, die sonst nicht gehört worden wären, wenn sie nicht die Möglichkeit hätten, im Internet zu publizieren oder einen Podcast aufzunehmen oder sonst was. Da wäre sehr, sehr viel verloren gegangen. Jetzt die andere Frage, wie stark ich das wahrnehme. Ich nehme es leider nicht sehr stark wahr, weil es oder ich verfolge es nicht sehr stark, weil es sehr, sehr viel ist. Und das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Und ich vermisse es auch nicht, das jetzt so im Detail zu verfolgen, weil wir in der Jury einen sehr starken Austausch haben, wie ich schon gesagt habe. Also eigentlich sind wir schon sehr stark in der Diskussion über Spiele. Ich brauche also jetzt nicht unbedingt noch im Netz nach Meinungen zu fahnden, was meint diese Seite, was meint dieser Videokanal, weil wir schon sehr stark eine Meinungsbildung gemacht haben bei uns im Verein.
Du hast ja im Vorfeld, als ich dich angefragt hatte für das Interview, am Anfang ein bisschen gezögert und sagtest, ah, Podcast ist nicht so mein Lieblingsmedium, weil du eher vom Schreiben kommst und sagst, irgendwie deine Ausdrucksform ist das geschriebene Wort. Jetzt hast du ja trotzdem zugesagt. Warum?
Ja, ich habe schon öfter mal nicht zugesagt bei anderen und habe gedacht, ich müsste jetzt auch mal zusagen, kann man ja mal machen. Vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, dass man denkt, naja, kann man mal ausprobieren. Aber Podcast, es ist für mich tatsächlich nicht so das Medium, weil ich gerne die Informationen sehr schnell aufnehme. Selbst Texte lese ich oft quer und gucke, wo steht denn das drin, was mich jetzt am meisten interessiert. Und beim Podcast müsste ich sehr lange zuhören. Das hat natürlich auch eine Qualität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto fahren würde, dann wäre es bestimmt toll, so einen Podcast zu hören, aber ich fahre nicht im Auto. Insofern müsste ich halt sehr konzentriert zuhören. Ich weiß gar nicht, ob das so nebenbei so gut ginge. Also ich habe es vielleicht auch noch nicht genügend ausprobiert. Ich weiß es nicht.
Ich bin halt warst sehr,
bin jetzt, ich muss mich ja nicht hören, ich rede ja nur. Das müssen die beurteilen, die sich das denn hinterher anhören.
Ja, dann hoffe ich, dass die Erfahrung, die wir hier miteinander gemacht haben, für dich nicht prägend schlecht war, dass du nie wieder in einen Podcast gehst, sondern im Gegenteil. Ich fand es ein sehr schönes, ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Udo.
Ja, gerne. Und ich liebe Podcasts.
Sehr gut. Udo Bartsch, Podcaster. Ab morgen gibt es den neuen Podcast vom Udo.
Ja. Ist schon vorbereitet.
Sehr schön.
Das ist jetzt nur hier meine Werbeveranstaltung.
Genau. Und die neuen Merchandise-Produkte von Udo könnt ihr dann in meinem Online-Shop bekommen. Ich bekomme 10% auf Udo Bartsch Tassen und T-Shirts und Bettwäsche.
Ja, das ist verraten, warum ich hier bin, Mist.
Jetzt ist es raus, genau. Ja, man muss immer seine neuen Produkte ein bisschen promoten. Jetzt haben wir es, genau.
Okay.
Ja, wir sind schon auf der Zielgeraden des Gesprächs unterwegs und am Ende des Gesprächs haben meine Gäste immer das letzte Wort. Ich warne dich vor, wahrscheinlich kennst du das Format ja nicht, weil du keine Podcasts hörst. Man kann sie auch in der Badewanne hören.
Das hättest du mir mal vorher sagen sollen.
Nee, bewusst ja nicht. Ich gebe dir aber immer die Zeit für, während ich die Abmoderation mache, darfst du gleich ein Schlusswort sprechen, was immer das sein wird. Ich möchte mich jedenfalls ganz herzlich bei dir bedanken, gerade weil du sagst, es ist nicht mein Lieblingsmedium, aber ich möchte es mal ausprobieren, weiß ich umso mehr zu schätzen, dass du dir bei deinem engen Zeitplan die Zeit dafür genommen hast. Vielen Dank dafür. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob das jetzt ein Gespräch für dich mit Gewinn war oder nicht, das kannst du beurteilen und kannst uns gerne schreiben. Der Udo ist in der Spielbox nachzulesen, ist für die Spiel doch verantwortlich, da komme ich immer wieder durcheinander, für die Spiel doch verantwortlich. Beides zwei exzellente Zeitschriften, die du dir gerne anschauen darfst. Ich werde sie auch beide hier mal verlinken. Da haben wir doch einen kleinen Werbeblock, der nicht intendiert war, aber zumindest von mir gerne und frei empfohlen wird, weil ich beide Zeitschriften wirklich gerne lese. Und wenn dir das Interview hier gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir gerne bei Twitter oder bei Instagram. Auch das ist, oder X heißt es jetzt, ich sage es auch mal wieder falsch, verlinkt das hier in den Shownotes unter Broadcast-Brettspiel-Podcast oder Broadcast-Spiel. Bin ich zu finden. Den Udo kannst du über seinen Blog Rezensionen für Millionen auch lesen. Da gibt's ja einmal die Woche circa einen Artikel über ein Spiel, eine Rezension. Ich sag dir, Udo, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in dein Leben und in deine Arbeit und darf jetzt die Klappe halten und dir als meinem Gast heute das letzte Wort erteilen. Lieber Udo.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bisher war es auch nett, aber das finde ich jetzt echt schrecklich, dass ich ein letztes Wort sprechen soll. Ich habe mir jetzt ganz kurz überlegt, dass ich einfach ein bisschen Werbung für die Spiel doch mache. weil ich den Eindruck habe, dass die noch gar nicht so richtig im Bewusstsein der Leute angekommen ist. Vielleicht auch, weil sie so wahrgenommen wird als Zeitung, die nicht für uns ist, sondern für andere Menschen, die sich gar nicht so intensiv für Spielen interessieren. Ich behaupte, da sind Geschichten drin, die jeden interessieren sollten, der sich für Spiele interessiert. Deswegen wäre es schön, wenn man mal reinguckt und vielleicht gefällt es euch ja, was ihr da lest. Das würde ich ganz toll finden, denn ich finde, die Zeitung hätte noch mehr Publikum verdient. Dankeschön.